Wir sind ja mitten in der Adventszeit und Advent ist ein lateinisches Wort, das heißt eigentlich Ankunft. Aber wenn man ein bisschen oft geöffnete Augen hat, dann sieht man, die Menschen wartet nicht so, wie sie dem Gedicht heißt. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Sie wartet nicht aufs Christkind, sondern sie wartet auf den Weihnachtsmann. Sie wartet auf den Tannenbaum, sie wartet auf der Braten, sie wartet auf die Geschenke. Das ist das Problem. Und die Frage ist, Advent, da kommt ja auch die Bewegung des Adventismus her, die ja sehr stark auf ihre Fahne die Wiederkunft geschrieben hatte. Inzwischen steht wohl stärker Sabbat drauf oder ähnliche Dinge. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch uns bewusst sind, was das bedeutet. Es gibt ja zwei Lager in der Christenheit. Die eine sind eher so, dass sie diese weihnachtlichen Dinge betonen. Die andere sagen, steht nicht in der Bibel, dann lassen wir es einfach weg. Aber ich denke, es spielt jetzt keine Rolle heute Morgen, sondern mir geht es um was ganz anderes. In Hebräer 13, Vers 8 sagt die Heilige Schrift, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist immer der gleiche. Aber in Micha 5, wo der Jesus angekündigt wird, wo es heißt, dass hier der Erlöser kommen wird, auf den ja Israel sehnlichst gewartet hat. Und ich denke, da haben wir einen wichtigen Hinweis, wo die Bibel etwas ganz Einfaches sagt. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Da wird der Herr Jesus angekündigt, dass er in Bethlehem geboren wird. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Dessen Hervorgehen, und das steht in der Mehrzahl. Also man könnte hier genauso übersetzen, dessen mehrmaliges Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Wenn wir das betrachtet, was biblisch Advent ist, dann haben wir letztendlich nicht eine einmalige Sache, wo man einmal einem Kind gedenkt, sondern wir haben was völlig anderes. Und zwar, die Bibel geht davon aus, dass es ein mehrmaliges Komma Jesu gibt. Und Advent ist eigentlich das, dass man sagt, ich warte drauf, dass er kommt. Das ist was völlig anderes. Und wenn man das jetzt einmal betrachtet, was die Bibel hier drüber lehrt, dann haben wir eine ganz einfache Sache. Zuerst sagt die Bibel, jawohl, er ist gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Und dann sagt die Bibel, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo kommt er denn her, wenn er mehrmals kommt, wenn er immer wieder hervorgegangen ist, wo kommt er her? In Johannes 17, Vers 5 heißt es, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Da sagt die Bibel, es gibt eine Präexistenz. Das heißt, der Jesus war beim Vater im Himmel in dieser Lichtswelt, bevor es eine Welt oder irgendetwas Geringste hier überhaupt gab. Und in 1. Timotheus 6, 16 sagt die Bibel, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Da wird beschrieben, wie der lebendige Gott im unzugänglichen Licht wohnt. Und Johannes 1,18 sagt, außer dem Herr Jesus, seinem eingeborenen Sohn, der bei ihm war in dieser Lichtswelt, war da nie jemand in dieser Herrlichkeit und nie hat einen Mensch gesehen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Philipper 2. Jede Sekte und alle Vertreter Gläubiger beginnen an diesem Punkt rumzuschrauben. Ich finde das so was Schreckliches, das ist so was Eindeutiges, diese Präexistenz Jesu. Und hervorgegangen, ja, wo ist er denn hergekommen? Wo ist er hervorgegangen von Ewigkeit her? Immer aus dieser Lichtswelt, wo er beim Vater war. Und das beschreibt Philipper 2. Philipper 2 beschreibt praktisch das mehrmalige Kommen Jesu bis zum Schluss. Und zwar dort heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Da steht im Griechischen Isos. Und Isos ist das Wort fürs gleichschenklige Dreieck. Und das gleichschenklige Dreieck sagt deckungsgleich, kongruent praktisch mit dem Fremdwort. Also der Jesus war in der Gestalt Gottes völlig deckungsgleich. Was ist die Gestalt Gottes? Johannes 4, 24, Geist. Er war genauso wie der Vater Geist in dieser Lichtwelt. Und das Interessante ist, die Bibel sagt dann später in Hebräer 1, Vers 2, dass erst durch den Herr Jesus, da war er aber schon vorher, wenn es das vorher in dem Sinne gab, war er präexistent. Er war beim Vater in dieser Lichtwelt, da gab es keine Zeit. Und dann hat Gott der Vater durch ihn, so steht es im Hebräer 1, 2, die Zeiten, die Ewigkeiten, die Äonen, alles was wir unter Zeit verstehen, selbst die Unendlichkeit, erst geschaffen. Die gab es gar nicht. Also war immer unzugängliche Licht und gab es auch keine Zeit. Und darum sagt die Bibel, seit Ewigkeit kommt er hervor. Er kommt nämlich erst hervor, seit es Zeit gibt. Vorher gab es keine Zeit. Und jetzt kommt er hervor, ihre gewaltige Art und Weise. Und die Bibel sagt jetzt, er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes oder Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Da beschreibt die Bibel, er kam hervor aus dieser Lichtswelt, hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Und das ist der entscheidende Punkt des Advents für uns. Aber wisst ihr, heute warte ich auf kein Kind mehr. Ich warte auf was ganz anderes. Ich warte auf den wiederkommenden Herrn. Er ist als Kind schon lang gekommen. Das war ungeheuer wichtig. Aber wir werden gleich sehen, was es bedeutet. In Sprüche 8, Vers 22, das sind Szenen dieser Lichtswelt. Szenen, als alles begann, als die Zeit begann. Wisst ihr, jetzt kommt der Punkt, den ich nicht verstehe. Wenn es wirklich einen Zustand gab, wo es keine Zeit gab und die Bibel sagt, dort war der Vater und der Sohn und der Vater hat den Sohn aus sich hervorgebracht, hervorgeboren. Er ist ja geboren, der Einzige, der aus dem Vater geboren wurde. Da versteht das mein kleines Hirn nicht, weil ich kann nicht in Dimensionen denken, wo es keine Zeit gibt. Ich bin dreidimensional, das sind wir alle. Das ist ein Geheimnis, wo die Bibel uns nur mitteilt. Aber der Sohn und der Vater waren beide Geist in dieser Lichtswelt, das ist Fakt. Jetzt erklärt die Bibel in Vers 22, der Herr besaß mich am Anfang seines Werkes. Er war beim Vater, aber da gab es keine Zeit. Er etwas machte, vor aller Zeit. Versteht ihr jetzt die Stelle? Vor aller Zeit, nämlich der Herr Jesus ist der Schöpfer der Ewigkeiten, er ist der Schöpfer der Zeiten. Griechisch des Kronos, des Kairos, des Äon, aller dieser Dinge hat er alles geschaffen. Und wenn die Bibel jetzt sagt, vor aller Zeit war der Vater beim Sohn, dann haben wir Philipper 2, da gab es gar keine Zeit. Von dem Anfang, von den Ursprüngen der Erde und dann als der Sündenfall des Teufels war und die Erde geschaffen wurde, dann hat ja schon vorher der Jesus diese Zeit geschaffen und er sagt, aber vorher ist er geboren worden, aus dem Vater. Geheimnis, kann man nicht erklären. Und dann sagt er in 27, als er den Himmel gründete, war ich dabei. Im Hebräischen heißt das Wort Himmel, Shamayim, immer Mehrzahl. Das heißt, diese Lichtswelt ist auch nicht der Himmel, sondern der Himmel ist auch geschaffen. Wenn die Bibel genau liest, dann siehst du, da war am Ursprung, also Ursprung ist vielleicht schon falsch, da ist ein Sein. Da ist der Vater und der Sohn, da gibt es keine Zeit, da gibt es keinen Himmel, da gibt es gar nichts. Jetzt beginnt der Vater zuerst durch den Sohn die Zeiten zu schaffen und von den Zeiten beginnend geht es dann in die Schöpfung hinein und dann kommen die Himmel zuerst. Und dann so langsam irgendwo, dann kommt noch unser Schöpfungsbericht in 1. Mose 1. Aber das ist ungeheuer, was da passiert ist. Und er sagt in Vers 30, da war ich Weltmeister bei ihm. Alles durch ihn, durch den Herr Jesus geschaffen. Und dann in Johannes 8, 58 kommt die Formulierung, die grammatikalisch falsch ist, geistlich ist sie richtig. Und zwar, da sagt der Herr Jesus was ganz Einfaches. Ehe Abraham war, bin ich. Und damit sagt er geistlich ganz klar, ich bin. Kein Anfang, kein Ende, im Zustand, in der gleichen Gestalt, wie Gott der Vater, genauso Geist wie der Vater, in der Lichtswelt, wo es keine Zeit, wo es gar nichts gab. Ehe Abraham war, bin ich. Ist klar, dass die Juden hier auf die Barrikade gegangen sind. Das verstehe ich. Weil damit sagt er ja, ich bin praktisch genauso wie der lebendige Gott, euer Gott, der Gott Israels. Ich bin wesensgleich mit Gott, dem Vater. Ich habe die gleiche Gottheit. Ich bin genauso Gott wie der Vater. Und dann Hebräer 1, 2 sagt er, durch ihn hat er die Welten, das steht im Griechischen Äonen, hat er die Zeitalter, eigentlich die ganze Zeit, erst geschaffen. Jetzt haben wir ja vorher Micha gesehen. Jetzt sagt die Bibel, er kommt immer wieder hervor. Es ist wichtig, wenn man die Bibel liest, wenn du im Alten Testament den Gott Israel siehst, Elia von hinten, da siehst du niemals der Vater, weil die Bibel ganz klar gesagt hat, dass der Vater im Himmel nie jemand gesehen hat. Die einzige Offenbarung Gottes in diesem Universum ist der Sohn, der Herr Jesus. Und das ist das Hervorgehen. Er geht hervor aus dieser Lichtswelt. Und dann, als die Ewigkeiten begonnen haben, diese Zeitabläufe, geht er hervor. Und jetzt findest du in der Bibel immer wieder Hervorgehe Jesu, die nicht erklärbar sind. Die sind für normale Bibelleser nicht erklärbar. Das sind auch für diese Irrlehrer, die die Gottheit leugnen und letztendlich auch leugnet, dass der Herr Jesus vorher beim Vater war, wo es keine Zeit gab, nämlich präexistent, sind die nicht mehr erklärbar. Du triffst in Josua 5, siehst du etwas. Und wenn wir jetzt sagen Advent, dann müssen wir sagen, ja, er kam, ja, wo kam er her? Er kam zuerst aus dieser Lichtwelt, als es dann Zeit gab, als es dann Himmel gab, als es dann Erde gab, als dann die Schöpfung da war, die durch ihn geschaffen wurde, durch ihn allein. Vater hat durch den Sohn alles geschaffen, sagt die Bibel. Und jetzt trifft hier der Josua, wo es für Israel ganz kritisch wird, in Josua 5, Vers 13 trifft er auf einen Mann. Das heißt, in der Mitte vom Vers, und siehe, ein Mann stand da. Ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand, und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Und jetzt sagt der Jesus was hochinteressantes. Das ist nämlich der Herr Jesus. Das ist eines dieser Hervorgeher. Er sagt, nein. Also er beantwortet seine Frage mit nein. Sagt, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Das heißt, ich bin das Oberhaupt der Engel. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an. Er betet ihn an. Wer darf angebetet werden, laut Schrift? Nur Gott. Kein Engel, kein Wesen, kein gar nichts. Und er sagt dann, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Er sieht sofort, das ist höchste Autorität. Das ist wirklich die Autorität des lebendigen Gottes. Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Josua tat es. In dem Moment, wie der Herr Jesus sich offenbart, hast du die Heiligkeit Gottes. Die Bibel sagt, er hat der Geist nicht nach Maß. Vom Berg der Verklärung kommt ein kleines Stück heraus von dieser Heiligkeit. Und sie brechen zusammen. Wenn ein Mensch auch, selbst der Lieblingsjünger Jesu, der Johannes, in Johannes Evangelium ist er der Liebling, der an seiner Brust liegt, aber in der Offenbarung begegnet er ihm und bricht zusammen. Es ist heilig, wenn der Herr Jesus sich offenbart. Und Richter 6 ist wieder so, eine Christophanie nennt man das, so ein Hervorkommen aus dieser Lichtswelt, aus der jetzigen zeitlichen Schiene. Da heißt es, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte im Vers 11. Jetzt wird hier manche Dinge erklärt. Der Jesus sagt ihm, wie er ein Opfer bringen soll, aber der Engel Gottes sprach zu ihm, dabei muss man jetzt natürlich sagen, was Engel heißt. Luther hatte ein Problem. Ich habe da volles Verständnis. Luther musste aus der sächsischen Kanzleisprache eine Sprache machen, die alle versteht. Und jetzt gab es halt Wörter, da gab es in dieser Schiene keine Ausdrücke in dem neuen Deutsch. Und diese Ausdrücke, die es nicht gab, war unter anderem Engelus. Oder Melek, also das Hebräische, das sind Worte, die bedeuten nur Bote. Und dann hat er gesagt, Engelos ist Engel. Macht er was? Apostolos, der Apostel ist der Gesandte, hat er auch kein Wort gefunden. Also ist der Apostolos jetzt der Apostel. Und so kommt hier Engel. Wir dürfen jetzt hier nicht an einen Engel mit Flügeln denken. Sondern das heißt eigentlich, wenn man es gar übersetzt, aber der Bote Gottes sprach zu ihm, nämlich der Herr Jesus, der aus der Ewigkeit, aus dieser Lichtswelt, die vor der Ewigkeit war, herauskam. Er sagt jetzt, nimm dein Fleisch und das ungesäuerte Brot und leg es auf den Felsen hier und gieße die Brühe drüber. Er sagt ihm praktisch schon verschlüsselt, wie die Erlösung geht. Du musst nur dein Fleisch nehmen, ungesäuertes Brot, Ehrlichkeit, legst es auf Christus, den Felsen, und dann sagt die Bibel, dann geht Feuer aus von diesem Felsen und verzehrt dein Fleisch. Römer 6. Perfekte Darstellung. Also siehst du hier, der Sohn Gottes, so verbarrt sich schon. Und jetzt plötzlich, als dieses Wunder geschieht, bricht Gideon zusammen, Vers 22, und sagt, wehe mein Herr, Herr. Und da sagt er, wehe mein Herr, und dann der Gottesname, das Tetragramm, Jahwe oder Jehova, wie man es ausgesprochen hat, wissen wir nicht. Ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Gott, da steht wieder JHWH, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Epheser 2, 14, er ist unser Friede durch Jesu Blut. Da siehst du die gewaltige Offenbarung Gottes durch seinen Sohn, wie er die gesamte Erlösung hier schon offenbart. Und dann in Kapitel 13, die nächste Christophanie, die nächste Offenbarung. Und da merken die Leute, Simson, sei Verwandtschaft, da ist der Manoach, da ist was. Die merken, das ist kein normaler Engel. Die merken, das ist kein Bote, da ist was. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn in Vers 17, was ist dein Name? Er merkt, der Name, dieser Name, wir haben es vorher gehört, vom Harald in der Einleitung, dieser Name Jesus, Hebräisch Jeshua. Dieser Name Jesus, da ist das Geheimnis dahinter. Gott ist Rettung. Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Unser Lied 22. Name über alle Namen. Das ist der Name, dieses Geheimnis. Oder wie der Busch einmal erzählt hat, wie er vor einer Zirkusgemeinde predigen musste. Und er hat gewusst, die haben überhaupt nichts verstanden. Der eine hat Französisch, der andere Chinesisch, der dritte Russisch, der nächste Tschechisch. Keiner hat ihn verstanden. Dann hat er gesagt, dann habe ich nur ein einziges Wort gepredigt, den Namen Jesus. Und das ist das Geheimnis. Jetzt wird hier das erklärt. Und er sagt wieder in Vers 21, der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel oder der Bote des Herrn war. Und Manoach sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Was ist der Engel des Herrn? Was ist der Bote? Gott. Und der Einzige, der Gott ist und aus der Ewigkeit kam, ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Da hast du die Offenbarung Jesu im Alten Testament. Das sind die mehrmaligen Hervorgehen. Aber in 1. Mose 32, als der Jakob am Jabok mit dieser geheimnisvollen Person kämpft, da ist noch viel deutlicher. Er kämpft ja mit ihm und auch er merkt, der Jakob war nicht dumm. Er merkt, da ist was. Er fragt ihn in Vers 30, lass mich doch deinen Namen wissen. Und dann fragt ihn der Engel des Herrn, nämlich der Herr Jesus, warum fragst du nach meinem Namen? Es war noch nicht Zeit, den Namen Jesus zu offenbaren. Wir haben es vorher gelesen im Evangelietext. Dann war es Zeit, als die Zeit erfüllt war. Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. 2. Korinther 4. Das Angesicht des lebendigen Gottes ist Jesus. Jesus allein. Und da siehst du, das sind die Hervorgeher. Wenn du die Bibel liest mit geöffneten Augen, dann siehst du die Dinge. Dann findest du auf allen, überall findest du die Spuren Jesu, wie er aus dieser Lichtwelt hervorgeht und im Alten Testament sich offenbart als der Sohn Gottes. Das sind die kleinen Advente, die kleinen Ankünfte. Aber dann kommt der große Advent, und zwar das Kommen Jesu im Fleisch. 1. Timotheus 3, 16 sagt, Gott geoffenbart im Fleisch. Matthäus 1, 18 sagt uns dann eindeutig, und ich denke, das ist wichtig, dass wir es verstehen. Er sagte, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger geworden ist. Jetzt muss man ja fragen, warum? Es ist ja wichtig, dass man geistlich versteht, warum. Das ist ganz einfach. Es gibt ja laut Epheser 3, Vers 7 bis 12 einen Vorsatz, einen Plan der Ewigkeit. Also in dem Moment, wie Gott durch der Herr Jesus die Ewigkeiten geschaffen hat, in dem Moment, wie die Zeit eintrat, in dem Moment, wie die Schöpfung eintrat, hat der Gott in seinem Vorherwissen auch gewusst, dass der Mensch wohl, genauso wie der Teufel, alles kaputt machen wird. Und dieser Ratschluss der Ewigkeiten, der hat auf eine einzige Person gezielt, auf den Sohn Gottes. Weil es die einzige Offenbarung und die einzige Hilfe ist, die Gott uns gibt. Und jetzt muss man sagen, warum musste die Maria als Jungfrau vom Heiligen Geist schwanger werden? In Römer 5, Vers 12 sagt die Bibel was ganz Einfaches. Sie sagt, darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Ihr müsst euch das so vorstellen. Als Eva die Frucht nahm und rein bist, ist gar nichts passiert. Wenn ihr die Bibel genau lest, seht ihr sofort, der Sündenfall, der Tod ist eingetreten, als der Prototyp, als Adam in die Frucht biss. Adam beißt in die Frucht und sofort tritt bei Adam und Eva der geistliche Tod ein. Jetzt sind sie tot in Sünde. Sie merken sofort, dass sie nackt sind. Sie fliehen sofort vor Gott. Und jetzt kommt das Problem. Jedes Kind, das jetzt geboren wurde von Adam und Eva, hatte diesen geistlichen Tod in sich. Das ist das, was die Theologen ein bisschen unglücklich Erbsünde genannt haben. Das ist ganz einfach. Die Gene von jedem von uns, jeder von uns ist ein Nachkomme Adams. Adam ist der Prototyp. Von ihm sind alle geboren. Mit einer kleinen Schleuse, Sem, Ham, Japhet, Noah und die vier Frauen. Das war nochmal zur Verengung. Aber auch die vier hatten alle den geistlichen Tod in sich. Da war der Tod drinne. Und zwar vollständig. Und jetzt ist es klar. Psalm 49, Vers 8 und 9 sagt, kein Mensch kann den anderen erlösen. Das heißt, kein Mensch kann helfen. Es kann dir kein Papst helfen. Es kann dir kein Priester helfen. Es kann dir kein geistlicher Guru helfen. Es kann dir niemand helfen. Kein Mensch hat Hilfe. Jetzt musste Gott selber es tun. Es gibt ja Regeln in der Heiligen Schrift. Und jetzt kommt etwas, das wir Menschen nicht verstehen. Wir halten uns ja an unsere eigenen Regeln nicht. Der Mensch ist vollkommen ein Lügner und unzuverlässig. Jeder. Selbst wenn er perfektionistisch ist, es gibt genügend Punkte, wo man dann abweicht. Aber in 2. Mose 21, Vers 23 steht, wenn du etwas kaputt gemacht hast, dann musst du es ersetzen. Adam hat Leben zerstört. Er musste Leben ersetzen. Konnte er aber nicht, weil er keins mehr hatte. Sein geistliches Leben war weg mit dem Sündenfall. Jetzt sagt Gott, du kannst nur gerettet werden und du kannst nur mit Gott wieder in Ordnung kommen, wenn du Leben hast. Hat er aber keins. Was tut dann der lebendige Gott? Er musste etwas tun, um alle Menschen von Adam bis zur Wiederkunft Jesu, bis der letzte Mensch gelebt hat, um denen eine Rettungsmöglichkeit zu schaffen. Weil ich sage es gleich vorab, dass sich nicht alle retten lassen. Das ist das Drama der Menschheit. Aber er hat eine Lösung geschaffen, indem er einfach ein neuer Mensch hat werden lassen. Und jetzt wissen wir aus der Schrift, dass die Sünde durch Adam übertragen wird. Er sagt praktisch, dein erster Vater hat gesündigt. Adam hat übertreten und hat dann automatisch die Sünde übertragen. Und zwar auf jeden. Also muss ein Mensch geboren werden, der nicht von Adam abstammt. Und das ist Advent. Das ist Weihnachten. Versteht ihr? Nicht dieser Unsinn, den die kommerzielle Welt daraus gemacht hat. Die Zeit der meisten Selbstmorde, wo man nur die Seele kitzelt und sonst gar nichts, sondern ist was ganz anderes. Gott selber wählt eine Lösung, die perfekt ist. Er schickt einen Menschen und wenn es den nicht gibt, lässt er ihn durch den Heiligen Geist in einer Jungfrau geboren werden. In Wirklichkeit ist der durch den Heiligen Geist geboren wird, schon lang vorher da, nämlich sein Sohn. Und er wird praktisch durch den Heiligen Geist gezeugt. Und so entsteht ein Mensch, der keine Erbsünde hat. Gar keine. Hat nichts. Plötzlich hast du einen Mensch, der Blut hat. Nämlich 3. Mose 17, Vers 11 sagt, das Leben ist im Blut. Wo kommt das Blut her? Vom natürlichen Mensch. Aber jetzt hat er Blut, das sich von jedem anderen Menschen unterscheidet. Jeder andere Mensch, egal wie der heißt, hat verseuchtes Blut. Aber Jesus hat unverseuchtes Blut. Da ist keine Sünde drin. Er war ohne Sünde. Und gleichzeitig ist er schon vorher präexistent gewesen, ist der Sohn Gottes. Und der Wert dieses Menschen ist der Wert der Gottheit. Er ist Gott und Mensch in einer Person, wie es im 1. Mose 32 geschrieben ist. Er ist in einer Person. Und jetzt hast du plötzlich jemand, und jetzt wissen wir aus der Schrift, und das ist ein entscheidender Punkt, Epheser 1, Vers 7, also haben wir die Erlösung durch sein Blut. Er vergießt das Blut am Kreuz von Golgatha. Laut Hebräer 9, 11, bringt er es im Himmel, dort ist die echte Stiftshütte, das, was hier auf der Erde war, ist nur ein Modell, in die echte Stiftshütte im Himmel und legt sein Blut auf der echte Sühnedeckel, auf der echte Bundeslade im Himmel. Und in dem Moment, wie das Blut Jesu Christi auf diesem Sühnedeckel drauf ist, ist die Erlösung für alle Menschen schlagartig geschehen. Und als Gott dann der Heilige Geist ausgießt, dann ist diese Erlösung drin für jeden Menschen. In Adam sterben alle. In Christus werden alle gerettet. Aber jetzt kommt der große Unterschied. In Adam ist jeder per Geburt. In Christus ist nur jeder per Wiedergeburt. Das heißt, die ganze Erlösung erlebe ich nur, wenn ich wiedergeboren werde, wenn ich gerettet werde. Bin ich nicht gerettet, ist meine Erlösung fertig, aber ich habe sie nicht. Das ist das Drama. Das ist auch der Grund, warum wir evangelisieren, warum wir Zeugnis geben, warum wir den Menschen sagen, lass dich retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Du bist ein elender Mensch, du musst gerettet werden. Und die Bibel sagt in Kolosser 1,20, er hat Friede gemacht mit Gott durch das Blut seines Kreuzes. Und drum ruft er, es ist vollbracht. Wisst ihr, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es nur ahnen. Ich bin völlig entsetzt, wenn ich mir vorstelle, was sich da abgespielt hat im Kreuz von Golgatha. Er war ein Mensch wie wir. Er hat das gleiche Empfinden wie wir. Er hat keine Sünde. Er kannte den Dreck dieser Welt nicht. Er kannte das dreckige Denken eines Menschen nicht. Er kannte am Teufel seine furchtbaren Dinge, die der Teufel beim Menschen angerichtet hat, die kannte er alle nicht. Er kannte auch den Tod nicht. Die Bibel sagt, er ist der Fürst des Lebens und jetzt plötzlich muss er am Kreuz vor Golgatha alle Sünde dieser Welt bezahlen. Alle. Vor Adam bis zum Schluss. Ja, wie geht es? Offenbarung 13, Vers 8 sagt es uns. Sie sagt, das Lamm, das geschlachtet ist seit Grundlegung der Welt. Das heißt, dieses Opfer am Kreuz vor Golgatha war nicht normal. Das mag 30 nach Christus geschehen, sei oder 33, weiß ja nicht genau. Aber etwas ist ganz sicher, das, was sich in diesem Kreuz abgespielt hat, war entsprechend der Person, die aus einer Umgebung kommt, wo es keine Zeit gibt. Sie war außerhalb von Zeit und Raum. Das Opfer geht rückwärts seit Grundlegung der Welt und geht vorwärts bis zum letzten Menschen. Das heißt, es ist für jeden ein vollkommenes Opfer da. Wenn jetzt ein Jude ein Tier geschlachtet hat, dann ist zwar das Tierblut genommen worden, aber dahinter steht das Opfer Jesu. Das war das Vorläuferopfer. Aber die Wirkung dieses Tierblutes kam durchs Blut Jesu. Das heißt, jeder von Adam bis zum Schluss wird immer nur gerettet durch Jesu Blut. Wenn man das jetzt sieht, darum ist so wichtig, dass der Herr Jesus kam, Advent. Und dann merkt ihr erst, wie lästerlich das ist zu sagen, dann steht das Christkind vor der Tür. Im Schwäbischen sagt man, wenn jemand nicht so ganz helle ist und nicht schlau ist, sagt man, zumindest hier in Taifingen, sagt man, er ist ein Christkindle. Wisst ihr, was das heißt? Das ist eine der schlimmsten Lästerungen, die es gibt in diesem Volksstamm. Damit sagt man, er ist nicht ganz ernst zu nehmen. Und genau so gehen die Leute mit Weihnachten, so gehen die Leute mit Advent, so gehen die Leute mit dem Herr Jesus um. Er wird nicht ernst genommen. Und die haben etwas nicht begriffen. Er ist Gottes letztes Wort, Hebräer 1. Wenn ein Mensch der Herr Jesus verwirft, hat ihm Gott nichts mehr zu sagen. Es ist vorbei. Für alle Ewigkeit ist vorbei. Gott gibt nur einmal seinen eingeborenen Sohn, der bei ihm in der Lichtswelt war. Er gibt ihn nur einmal in der Dreck der Sünde. Lässt nur einmal der Fluch der Sünde über ihm explodieren in einer ungeheuren Art und Weise, dass der Herr Jesus vor Verzweiflung schreit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man kann sich nicht vorstellen, was sich da in der Menschenseele Jesu abgespielt hat. Ich weiß es nicht. Lest Psalm 22, lest Psalm 69, lest Jesaja 53. Dann habt ihr die geistliche, die seelischen und die körperlichen Leiden Jesu beschrieben. Die sind unbeschreiblich furchtbar, kann man sich nicht vorstellen. Auch die Dämonen haben ihn angegriffen. Er sagt, Hunde umringen mich am Kreuz. Die siehst du nicht, die sind in der unsichtbaren Welt. Aber er hat sie völlig besiegt. Und darum hat ein Gläubiger, wenn er das Opfer Jesu annimmt, ist die Finsternis bei ihm vollständig gebrochen. Es gibt auch keine Sünder der Vorväter mehr. Die sind gebrochen, sagt die Bibel ganz klar. Spragizo heißt im Griechischen, Epheser 1, 13 und 14, Wenn du versiegelt bist, wenn du gerettet bist, hat der Vorbesitzer keine Rechte mehr. Die Erlösung ist so perfekt und so vollkommen durch sein Blut, dass alles, was Finsternis ist, zerstört ist. Jetzt kommt das Problem. Kann man sagen, wunderbar, dann laufen wir jetzt als Menschen, die nicht mehr angegriffen werden, hier umeinander. Das Problem ist halt ganz einfach. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, ihr kennt es, sagt doch der Herr Jesus, der ja der barmherzige Samariter ist, er nimmt diesen elenden Menschen, der halb tot ist, und wir sind alle halb tot, wir leben dem Körper nach, aber dem Geist nach sind wir tot in Sünden, den nimmt er, setzt er auf sein Tier. Sein Tier war ein Esel. 2. Mose 13, 13. Der Esel ist das einzige Tier, das nicht geschlachtet wurde, sondern für das Tier, für den Esel wurde stellvertretend ein Lamm geschlachtet. Er ist durch stellvertretende Erlösung gerettet worden, Esel. Zu mir jemand sagt, du bist ein Esel, sage ich, super. Du weißt gar nicht, was du mir für ein Kompliment machst. Damit sagst du, ich bin jemand, der stellvertretend erlöst ist. Das ist doch herrlich, oder? Und jetzt kommt das Gewaltige. Dann geht er hin, der barmherzige Samariter, lädt ihn auf den Esel. Das bedeutet, ich nehme die Erlösung an und führe ihn in die Herberge, die Gemeinde. Was sagt er zum Wirt, zum Heiligen Geist, der die Gemeinde beherrscht? Hier hast du 2 Denare. Das ist die völlige Erlösung für Geist und die völlige Erlösung für die Seele. Epheser 1, 7. Römer 6, 6 und 11. Epheser 2, 8 bis 10. Völlige Erlösung. Aber sagt, der 3. Denar, der 3. Teil kriegst du erst, wenn ich wiederkomme. Wisst ihr, was heißt? Der Körper ist leider nicht erlöst. Das ist der Grund, warum wir krank werden. Das ist der Grund, warum wir Anfechtung haben. Das ist der Grund, warum noch das Fleisch wirkt. Das ist einfach noch nicht erlöst. Wisst ihr, jetzt kommt diese gewaltige Erlösung trotzdem zum Tragen. Und ich kann jetzt trotz meinem Zustand, wo ich noch das alte Teilwiss habe, innerlich zum Herr Jesus gehen, weil ich erlöst bin. Ich kann letztendlich das Kommen Jesu ausleben, was er mir gebracht hat. Er hat was mitgebracht, aber kein Braten, kein Weihnachtsgeschenk und nicht das dumme Getue mit einem Hupfersack, wo Geschenke drin sind. Er hat was ganz anderes mitgebracht. Er hat ein vollkommenes Opfer gebracht. Ein vollkommenes. In dem mein Platz am Leib Christi drin ist. In dem letztendlich meine Berufung drin ist, in dem meine persönliche Geistbegabung drin ist, in dem alles drin ist, was mich betrifft, meine völlige Erlösung, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, in die himmlischen Orte versetzt bin, haben mir alles gebracht. Das Geschenk ist perfekt. Jetzt sagt die Bibel etwas, da habe ich am Anfang wirklich geschnauft, weil das ist so gewaltig, dass man es kaum zu lesen wagt. Hebräer 9 sehe ich, dass der Jesus ins himmlische Heiligtum ging mit seinem Blut, das verstehe ich. Er ist der Sohn Gottes. Er ist auch aus den Toten auferstanden, das ist auch klar. Die Bibel sagt, der Teufel hat Kontrolle über jeden durch den Tod. In dem Moment, wenn der Herr Jesus von den Toten aufersteht, wir haben genügend Zeugnis in der Bibel und jeder von uns, der bekehrt ist, weiß, dass er lebt. In dem Moment, wie er auferstanden ist, sind 2 Sachen absolut bewiesen. Erstens, dass er keine Sünde hatte, selber. Das hätte ihn der Teufel halten können. B, dass er alle Sünde, die auf ihm lagen, bezahlt hat. Das hätte er auch nicht auferstehen können. Das heißt, die Erlösung ist perfekt, fertig, durch Jesu Blut. Aber jetzt sagt die Bibel, du Gläubiger, der du noch Geist und noch Seele erlöst bist, und jetzt im Glauben die ganze Erlösung für deinen seelischen Bereich annehmen kannst, dass sie wirksam ist, dich mit deinem Körper halt noch rumschlägst. Jetzt sagt die Bibel, Hebräer 10, 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen, mit reinem Wasser. Jetzt sagt die Bibel, jetzt kann ich, kleiner Mensch, aufgrund des Geschenkes Jesu, dass er mir letztendlich die Wiedergeburt geschenkt hat, dass er mir die Errettung gegeben hat, dass er mir das Paket gegeben hat, dass er durch den Heiligen Geist in mein Herz kam, kann ich im Glauben, die Bibel sagt, 2. Korinther 4, 13 ist ganz wichtig, wir haben den Geist des Glaubens. Jetzt kann ich durch den Geist des Glaubens das tun, was hier geschrieben steht. Durch Jesu Blut kann ich ins innerste Heiligtum gehen. Wisst ihr, was heißt? Ist ja klar, dass das innerste Heiligtum nicht mehr die Stiftshütte ist, wie sie war. Die Bibel sagt doch ganz klar, als der Herr Jesus dann letztendlich aus den Toten aufersteht, zerreißt der Vorhang von oben nach unten. Das heißt, das Heiligtum in der Stiftshütte ist jetzt ein Raum und nicht mehr zwei Räume, nicht mehr ein Heiligtum oder Allerheiligstes. Wisst ihr, was das bedeutet? Im Heiligtum war ja letztendlich davor, das zeigt, bedeutet für die Bekehrung hin, das Wasserfass zum Waschen und der Brandopferaltar. Nur so kann man gerettet werden. Aber wenn man dann drin ist im Heiligtum, dann ist der Leuchter, die Gemeinde. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir gehören alle zur Gemeinde. Dann war hier der Schaubrottisch, dass alle Werke seit grundlegender Welt für mich persönlich vollbracht sind. Warum seit grundlegender Welt? Weil es das Opfer beinhaltet. Und das Opfer ist seit Grundlegung der Welt. Wisst ihr, alles, was Christus betrifft, ist seit grundlegender Welt. Und jetzt kommt das Nächste, noch der Räucheraltar, die wahre Anbetung ist alles in diesem Heiligtum. Und dann war der Vorhang und hinter dem Vorhang war nur die Bundeslade und dort war der Sühnedeckel aus purem Gold. Und dort hat der hohe Priester einmal im Jahr, am Yom Kippur, am Versöhnungstag, das Blut gesprengt. Und dann hat das Volk gejubelt, jetzt sind wir wieder ein Jahr erlöst. Die Bibel sagt, der Herr Jesus hat das ein für alle Mal getan, für alle Ewigkeit. Und jetzt ist der Vorhang weg. Das heißt, ich stehe als Gläubiger, der ich zum Leuchter gehöre, mit der Gemeinde, ich stehe mit meinen Werken, mit meiner Anbetung direkt vor der Bundeslade. Ich stehe direkt vorm Sühnedeckel. Ich stehe direkt vor diesem vergossenen Blut. Ich habe totalen Zugriff auf die völlige Erlösung. Wie? Durch Glauben. Ich komme wie ein kleines Kind im Glauben durch Jesu Blut und habe Zugriff auf die Vollerlösung. Ist gewaltig. Ich brauche keine Priester. Ich brauche jemand, der mir Jesus erklärt. Aber ich brauche niemand, der mir Vergebung der Sünde zuspricht. Ich brauche niemand, der mich bindet oder löst. Das ist leider ein großer Irrtum. Die haben alle keine Ahnung, die sowas lehren will. Wenn man Flavius Josephus gelesen hat und ein bisschen sich geschichtlich auskennt, dann weiß man, dass Binden, Lösen die Vollmacht der Pharisäer war, etwas für erlaubt oder verboten zu erklären. Sonst gar nichts. Ich habe völlige Erlösung durch Jesu Blut. Das ist das große, große, gewaltige Geschenk. Er hat dem Tode die Macht genommen, sagt die Bibel. Er hat den Tod außer Wirksamkeit gesetzt, ihre ungeheure Art und Weise. Und die Bibel sagt jetzt, Kolosser 1, da wird es beschrieben in zwei Teilen. Ihre ganz, ganz wunderbare Art, sagt die Bibel. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Und in Kolosser 2, Vers 14 sagt die Bibel, gleichzeitig hat er die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Wenn ich den Herr Jesus im Herzen habe und sein Blut und seine Erlösung in wirklich kindlichem Glauben in Anspruch nehme, hat keine Finsternis Macht, nur ein Millimeter Anrecht an mir. Es gibt auch keine Sünde der Vorväter, schon Märchen. Die gelten nur für die, die Gott hasse, 2. Mose 20. Das ist ein Fluch und den siehst du auch live. 2. Mose 20, siehst du live bei den Ungläubigen. Aber bei einem Gläubigen sagt, Epheser 1, 13, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, was da steht im Griechischen? Spragizo. Für einen Schwaben nicht aussprechbar, das Wort, aber schon wunderbares Wort. Wisst ihr, warum? Das heißt aus der Handelssprache, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Der Teufel hat kein Recht mehr an Gläubigen. Es sei denn, ich räume es ihm ein, durch Sünde. Kein Recht mehr an Gläubigen. Wisst ihr, und jetzt kommt das Gewaltige, das wir nicht verstehen können. Es ist alles da, es ist alles mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, 33, als der Heilige Geist in mein und dein Herz kam, ist alles perfekt da. Es ist alles da. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Er ist da, es ist alles perfekt. Ist ungeheuer. Jetzt gehöre ich zum Leib Christi, habe ein Haupt, habe eine völlige Erlösung. Ist alles da. Ich habe laut Römer 8, 34 einen hohen Priester im Himmel, der für mich eintritt, der laut Hebräer 7, 26, Hebräer 4, 14 bis 18 und Hebräer 2, 14 bis 16, Mitleid hat mit mir. Mitleid hat mit dem Rest von mir, dem nicht erlösten Rest, der Mitleid hat mit meinen Schwachheiten. Wisst ihr? Und dann verstehe ich erst, was das für ein gewaltiges Geschenk ist. Es ist ungeheuer, was der Herr mir gegeben hat. Wenn er dann ruft, kommt her zu mir, dir mühselig und beladen seid, dann kann ich hier in dieser Welt als gefallener Mensch, aber als Erlöster, kann ich leben, ich kann überleben, ich brauche nie verzweifeln wegen meiner Sünde, nie verzweifeln wegen meiner Sündenatur, nie verzweifeln wegen meinen Umständen. Es ist eine perfekte Erlösung da. Ich habe den letzten Anker der Sicherheit in ihm. Sonst gibt es keinen Anker. Die Lehre der Menschen sind kein Anker. Die Zusage der Menschen sind völlig wertlos und sinnlos, aber er. So, das ist unser Zustand. Was sagen wir jetzt? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Sagen wir das? 1, 2, 3, 4. Dann steht er vor der Tür. Vorbei. Entschuldigung. Ihr könnt denen sagen, wenn sie das singen oder darauf hinweisen, sagen, hey, du bist zu spät. Es ist vorbei. Die Idee zum Evangelisieren in der Advents- und Weihnachtszeit. Sagen, feierst du Weihnachten? Ja, sei vorbei. Wie? Vorbei. Es ist vollbracht. Ein für alle Mal geschehen. Er kam ins Fleisch. Er kam als Mensch. Er hat sein Blut vergossen. Er ging ins innerste Heiligtum, ins Allerinnerste. Hat sein Blut auf der Sühnedeckel gesprengt. Die Erlösung ist fertig. Es ist alles da. Vollbracht. Vorbei. Du bist zu spät. Und dann sagst du, jetzt musst du einen anderen Advent feiern. Ein völlig anderer. Dass du jetzt wieder, wenn du das hast, in einer adventlichen Stimmung bist, das ist in Ordnung, aber ganz anders. Johannes 14, die ersten drei Verse. Jetzt kommen wir langsam zum Entscheidenden. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das tut ein Wiedergeborener. Er glaubt an Gott und er glaubt an Herrn Jesus, an sein Opfer. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Habt ihr gewusst, dass ich eine Wohnung habe im Himmel? Ihr auch. Mal gespannt, wie die aussieht. Aber in dem Himmel ist das egal, kann ich sicher sagen. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Jesus verspricht, dass er wiederkommt. Mit welchem Ziel? Die Gläubigen zu sich in den Himmel zu nehmen. Schon brutal, oder? Das ist das nächste Kommen Jesu. Jetzt Advent heißt, ich warte, dass jemand kommt. Jetzt warte ich, dass er kommt, um mich Erlöste zu holen. Wenn du nicht erlöst bist, brauchst du gar nicht warten, weil er wird dich nicht holen. Ist das klar? Du wirst in die Hölle kommen. Das ist ja Drama. Du wirst in die Hölle kommen, obwohl du gar nicht in die Hölle müsstest. Du bist nämlich erlöst. Es ist alles fertig. Aber wenn du das Geschenk Jesu ausschlägst, hast du ein Problem. Nimmst du das Geschenk Jesu, die völlige Erlösung an, dann holt er dich. Und er wird wiederkommen. Lassen wir mal alle Endzeitlehre beiseite. Ich habe jetzt am Freitag stundenlang Endzeitlehre diskutiert, von daher habe ich jetzt keinen Kopf mehr für Endzeitlehre. Apostelgeschichte 1,11. Ich lese jetzt nur mal vor, was die Bibel sagt. Dieser Jesus, das ist nach der Himmelfahrt, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. So kommt er wieder. Wo kommt er hin? Wo ist er aufgefahren? Jerusalem. Daniel 7,13. Die Bibel ist jetzt ganz einfach. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Er kommt in den Wolken des Himmels. Und jetzt sagt die Bibel, und alle Heiligen mit ihm. Wenn man aber alle Stelle liest, steht da alle heiligen Engel. Ich muss halt alle Stelle lesen. Und jetzt sagt die Bibel, wenn der Herr Jesus kommt, um diese Erde zu betreten, dann wird es für die Beteiligten jeweils unterschiedliche Folgen haben. Und zwar ganz, ganz dramatische Folgen. Er wird ja kommen, um die Herrschaft des Antichristen auf dieser Erde, der ja ein falscher Christus ist, der ja ein Betrüger ist, zu beenden. Offenbarung 14, Abvers 8 sagt dann, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker gedrängt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Ich muss mir vorstellen, der Jesus wird kommen für manche Leute, und dann wird der Zorn Gottes durch den Jesus über diese Leute, die ihn abgelehnt haben, real. Und da sagt die Bibel, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, die Leute, die sich im Antichristen verkauft haben, von denen sagt die Bibel, die werden bei der Wiederkunft Jesu ein furchtbares Gericht erleben. Offenbarung 19, 11 bis 21. Wenn er dann kommt, da heißt er, der Himmel ist geöffnet, er kommt auf einem weißen Pferd, er heißt treu, der Wahrhaftige, der Gerechte, er hat Augen wie Feuerflamme, er hat viele Kronen auf seinem Haupt, er hat einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Ist euch klar, was das heißt? Der Jesus hat außer dem Namen Jesus noch einen Namen, den niemand kennt als er selbst. Sagt die Bibel ganz klar. Niemand kennt ihn als er selbst. Und dann wird er kommen, bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes, wie das Zentrum, das Wort Gottes und das vergossene Blut, das, um was sich ein Gläubiger zu drehen hat. Jetzt kommen die ganze Heere des Himmels und jetzt tritt er die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes, wenn er wiederkommt. Und dann heißt es in Vers 20, und jetzt geht's den antichristlichen Mächten wirklich an den Kragen. Entschuldigung der Ausdruck, aber das ist so. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten, die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel zettelten sich von ihrem Fleisch. Und dann in Offenbarung 20 wird dann beschrieben, wie der Teufel dann auch in den Feuersee geworfen wird. Das heißt, er wird zuerst schon mal kommen zu einem furchtbaren Gericht über diese Erde. Wissen Sie, von daher, man sagt ja immer, es ist eine Frohbotschaft, keine Drohbotschaft. Ja, ja, es ist eine Frohbotschaft für die Gläubigen. Für die Nichtgläubigen ist eine absolute Drohbotschaft. Der muss klar sein. Wisst ihr, in Offenbarung 5 ist eine wunderbare Szene. Da heißt, ich sah den Löwe von Juda. Und da kommt eine weitere Szene, ein Lamm wie geschlachtet. Und das ist das alte Lied. Ich habe als Mensch immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder begegnet mir der Herr Jesus als Lamm Gottes, als geschlachtet für meine Sünder, als Erlöser, der meine Sünder abwäscht mit seinem Blut, oder er kommt als der Löwe von Juda, der der Zorn Gottes realisiert. Wisst ihr, das ist das, was der Mensch wissen muss. Die Bibel beschreibt es jetzt und sagt, Zacharia 14, da habt ihr übrigens den letzten Tag dieser Welt. Ist interessant. Da wird beschrieben, in Vers 5, dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. In der Parallelstelle, zum Beispiel Lukas 9, 26, sieht man, dass es Engel sind. Und es heißt in Vers 4, seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem nach Osten zuliegt. Apostelgeschichte 1, 11. Er kommt wieder dorthin, so wie es Apostelgeschichte 1, 11 sagt. Er kommt nach Jerusalem zurück. Und dann beschreibt die Bibel, wie der letzte Tag ist, dass dann Atomexplosionen sein werden, dass, ich sage jetzt Atom, ob es Neutronenbomben sind, auf jeden Fall werden Menschen bei lebendigem Leben im Bruchteil von Sekunden verfaulen, dass ihnen die Augen herausfaulen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Lest Zacharia 14. Die ersten 9 Verse sind die Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung seines Reiches. Und dann von Vers 10 bis 21 wird dann nochmals ein Rückblick gemacht, was an diesem Tag geschah. Es ist gewaltig. Und jetzt sagt die Bibel im 2. Thessalonicher 2, sie sagt, und jetzt kommen die Zeichen der Zeit. Woher kann ich jetzt behaupten, dass der Herr Jesus nahe ist? Woher kann ich behaupten, dass dieser Advent, das zweite Kommen Jesu, das zweite reelle Kommen Jesu auf diese Welt, dass das nahe ist? Das sagt der Apostel in 2. Thessalonicher 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Das steht im Griechischen Parousie, das Wort für Wiederkunft. Und da steht für Vereinigung Epi, Epi heißt hinauf, Synagoge, versammeln. Das heißt eindeutig die Entrückung. Unser Hinaufversammeln zu ihm. Er sagt, lasst euch weder im Verständnis oder eure Gesinnung erschüttern oder gar in Schrecken jagen. Weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief. Als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. So was heißt, keine Entrückung, wenn nicht der Antichrist vorher geoffenbart ist, sagt die Bibel glasklar. Soll ich dann nicht jeden Tag bereit sein? Doch, weil wenn du stirbst, hast du genau das gleiche Problem. Wenn du stirbst, stehst du vorm lebendigen Gott. Du musst jeden Tag bereit sein, weil du nie weißt, wenn du heimgerufen wirst. Aber die Bibel sagt, die Entrückung selber, das Hinaufversammeln geschieht erst, wenn letztendlich der Antichrist geoffenbart ist. Und jetzt erklärt sie und sagt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon im Wirken. Der Jesus sagt in Matthäus 24, 12, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Guckt, jetzt müsst ihr doch nur eines tun. Ihr Junge habt es schlecht, sage ich euch ganz ehrlich. Ihr wächst auf eure Gesellschaft, wo wir Alte nur noch den Kopf drüber schüttelt. Wisst ihr, wir Alte haben noch eine Gesellschaft erlebt, wo der Mensch noch einigermaßen normal war. Heute hast du eine Gesellschaft, die ist nicht mehr normal. Weißt, alle laufen nur noch mit den Handys rum und reden mit dir, und solange sie mit dir redet, geht der Daumen tick, 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 tick. Du hast Leute sind halb hypnotisiert. Vorher habe ich gedacht, die Schlimme waren die mit dem Ohrstöpsel im Zug, immer wenn ich Zug gefahren bin, jeder einen Ohrstöpsel drin gehabt und sind berieselt worden. Das war auch schon schlimm, aber das ist noch schlimmer. Du hast jede Quelle der Sünde, du hast Internet, du hast alles, hast hier. Weißt, die Kinder, die kannst du nicht kontrollieren. Du kannst sie nicht kontrollieren. Ich habe gesagt, ich kann meine Enkel nicht kontrollieren, weil ich nicht weiß, was er mit dem blöden Ding da macht, wenn letztendlich sie allein sind. Ich kann ihnen eine Sperre reinmachen, ich kann sie ihnen wegnehmen, es gibt schon Mittel. Aber du hast das Problem, dass hier plötzlich eine Explosion der Gesetzlosigkeit geschieht. Du musst ja nur gucken. Ihr Junge habt es nicht gesehen, wo das anders war. Früher haben wir geglaubt, Europa ist der antichristliche Staat, wenn er mal 10 Staaten hat. Jetzt hat er ja fast 30. Wisst ihr, das Ding ist relativ einfach. Das Bild, das Weib auf dem Tier, ist das Bild der Europa. Von der spielt Europa eine riesige Rolle bei dem antichristlichen Szenario. Aber jetzt siehst du plötzlich, wie eine Weltregierung eingesetzt wird. Die Völker können nicht mehr tun, was sie wollen, wie früher, sondern jetzt kommt die Weltregierung. Bis jetzt ist nur noch die UNO, aber es ist eine Weltregierung, die wird kommen. Wir Deutsche können nicht mehr tun, was wir wollen. Ich war in Stuttgart und habe die Fusionen dieser Landesbanken mitgemacht. Und da waren bestimmte Dinge auch dann vom praktischen Ablauf. Da kamen die Leute, haben gesagt, das müssen wir tun. Da haben wir Spezialisten gesagt, das ist alles Unsinn. Dann habe ich gesagt, das ist egal, das ist von oben. Von Europa wird das geordert. Da steht überhaupt keine Chance. Das heißt, wir sind jetzt schon unter einem Protektorat. Wir sind jetzt schon unter der Fuchtel einer Weltregierung. Die sieht man noch nicht so genau, aber die braut sich zusammen. Wissen, die braut sich zusammen. Wir sehen die Welteinheitskirche. Du siehst plötzlich, wie du dich vereinigen kannst. Wisst ihr? Und jetzt sage ich es mal ganz hart. Über die Mystik, über die geistlich ausgelöste Kräfte, die nicht der Heilige Geist sind, nicht der Herr Jesus sind, da kannst du alles zusammenbringen. Wisst ihr, auch Moslems reden in Zungen. Habt ihr das gewusst? Im Okkultismus kommt das, es gibt hier alles. Du musst, wenn du einen Mystiker hast, kannst du alles herbeiführen. Das ist kein Problem. Du siehst, wie eine Welteinheitskirche geschieht und mittendrin so ein kleines Häuflein, das sagt, Jesus allein, die Bibel allein, als Mittel nur das vollkommene Opfer Jesu, nur sein Blut, nur sein gebrochener Leib. Wir wollen nichts als Jesus allein. Und dann kommen die anderen und sagen, ja, jetzt musst du mystisch werden, jetzt musst du auch mit uns meditieren, jetzt musst du mit uns Schulungen machen. Und ich sage, nein, ich will das alles nicht. Lass mich in Ruhe, geht fort, weit fort, möglichst Kilometer weit weg von mir. Ich will nur ihn allein. Und so wird dann auch wohl die Verfolgung der Gemeinde kommen, weil wir dann die Außenseiter sind. Aber das braut sich zusammen, die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm. Und wenn im Lukas steht, das Völkermeer rast, es gab noch nie so eine Ratlosigkeit der Völker wie heute. Du kannst die alle nicht mehr berechnen. Wisst ihr, wer auf diese Welt nur noch einen Cent setzt, der ist verloren, verkauft. Diese Welt hat nichts mehr zu bringen. Diese Welt ist gerichtsreif. Und es ist nur noch Frage der Zeit, bis Gott es auslöst. Aber wir Gläubige, wir sind ihre gewisse Sicherheit. Gell? Jetzt sagt Paulus was Wunderschönes. Gell? Ich möchte ausdrücklich sagen, wenn ich das jetzt so darstelle mit der Entrückung, ich weiß nicht, wann sie ist. Wenn mit dir jemand sagt, sie ist 100% bei Offenbarung 4, dann sag ihm, das kannst du nicht sagen, weil die Bibel sagt, niemand weiß es. Wenn jemand sagt, sie ist 100% bei Offenbarung 11, sag ihm, Du weißt es auch nicht. Wenn jemand sagt, sie ist am Schluss bei Offenbarung 19, sag ihm, du weißt es auch nicht. Weil die Bibel sagt, niemand weiß es. Niemand. 1. Thessalonicher 4, 13. Für uns Gläubige. Jetzt habt ihr gesehen, das Gericht wird über diese Welt ihrer furchtbaren Weise ergehen. Aber für uns wird was ganz anderes sein. Es heißt in Vers 14 von 1. Thessalonicher 4. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, das tut ein wahrer Gläubiger, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Und das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch nun einander mit diesen Worten. Ich kann bloß euch sagen, wenn der Herr Jesus kommt, dann wird das herrlich sein. Dann wird dieser Körper, der mich morgens und abends und zwischendurch die ganze Zeit ärgert, der wird im Bruchteil von Sekunde verwandelt sein, auf Verstehungsleib, wo ich nie mehr, kennt ihr das? Wo ich nie mehr Probleme habe mit Krankheit, Not, Elend, Schlaflosigkeit, Affekt, ist alles vorbei. Ich bin ja nur noch in der Gegenwart Jesu, immer auf Verstehungsleib, eine herrliche Zukunft, die wird unbeschreiblich sein. Und das ist das, was den Gläubigen erwartet. Das Endzeit-Szenario ist eindeutig, lest Offenbarung 21. Gott wird die Tränen von unseren Augen und von unseren Wangen abwischen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da kann ich doch hier auch ein paar Tränen vergießen, oder? Dass ich ein bisschen was abzuwischen habe. Versteht ihr? Der Mensch ist so leidenscheu. Ja, wisst ihr, ich muss sagen, wie schön ist doch das, wenn Menschen gekämpft haben für ihren Herrn, für den Herr Jesus, vielleicht auch unten durchgegangen sind, vielleicht sogar Märtyrer wurden und in der Ewigkeit geht der Vater hin und wischt ihnen die Tränen, die sie vergossen haben, ab. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. Was sollen wir tun? Wisst ihr, in Jesaja 60 kommt eine ungeheuer wichtige Aussage. Die gilt für Gläubige wie Ungläubige. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Advent, er kommt. Und er ist nahe vor der Tür. Die Zeichen der Zeit, ich weiß nicht wann, wisst ihr, ich bin keiner, der rechnet. Aber die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn, jetzt erklärt sie was, es wird geschehen, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Das ist heute. Jede Sünde, die Gott verboten hat, die früher nach deutschem Recht strafbar war, ist heute erlaubt und wird sogar vom Gesetzgeber geschützt. Das heißt, die weltweite Gesetzgebung geht rein, dass sie die Sünde sanktioniert. Die Finsternis wird zum Normalzustand in diesem Universum. Und dann sagt die Bibel, dann kommt das Licht. Das Licht kommt, wenn es im Dunkelsten ist, so sagt die Bibel. Und jetzt sagt er, du Mensch, was kannst du tun? Werde Licht. Wenn du nicht bekehrt bist, dann geh zum Herr Jesus und gib keine Ruhe, bis du sicher bist, dass sein Blut deine Sünde abgewaschen hat. Du hast sonst keine Chance. Wir Gläubige müssen zum Herr Jesus gehen und sagen, Herr, reinige mich mit deinem Blut. Ich habe Zugang zum innersten Heiligtum. Bring mein Leben vor dir und Menschen in Ordnung, dass ich dir dienen kann und dass ich bereit bin, wenn du kommst. Wir haben einen hohen Priester in der Ewigkeit, in den himmlischen Orten, der uns vertritt Tag und Nacht, der unsere Schwachheit erkennt, der uns durch und durch kennt, der uns ihre unbeschreibliche Weise versorgt, nach Geist, Seele und Leib. Das ist so gewaltig, das kann man nicht beschreiben. Und jetzt sagt die Bibel in 2. Petrus 3, was ganz Einfaches. Das hat mich immer erschüttert. Er sagt hier etwas. Er sagt vorher, 2. Petrus 3, ab Vers 3, es werden Spötter kommen und sie werden lästern und alles, das ist normal. Er sagt, der Himmel und die Erde werden vernichtet werden. Wisst ihr, dass nicht die Sintflut kommt? Es wird eine Feuerflut kommen. Diese Erde und diese Himmel werden im Feuer vergehen, sagt die Bibel. Und dann sagt er in Vers 9, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus. Wir Gläubige, passt auf, was der Herr sagt. Wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, die Gläubigen, gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern jedermann Raum zur Buße habe. Vielleicht wird es Zeit, dass wir gläubig auf die Knie fallen und sagen, Herr, danke, dass du mir noch Raum zur Buße gibst. Danke, dass noch Zeit ist, Buße zu tun. Danke, dass noch Zeit ist, ans Licht zu kommen. Danke, dass ich jetzt noch mit dir in Ordnung sein kann. Weil er sagt, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann erklärt er, Vers 11, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Der Tag Gottes ist das Kommen des Herrn, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Und jetzt sagt er, wir warten auf einen neuen Himmel. Wie das geht, lies Zacharia 14, dort siehst du, was da alles passiert. Das heißt, jetzt sagt die Bibel, wenn du das doch alles weißt, dann musst du doch letztendlich hingehen und wirklich ihm dienen. Das ist das Einfachste vor Welt, oder? Wisst ihr, wenn wir Not haben, was bringt es, wenn wir uns in Sorge vergrämen und in Sorge verzehren? Die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn. 1. Petrus 5, 7. Und sie sagt Matthäus 28, 11 und 12. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, zum mitleidigen Hohepriester. Und ich kann bloß eins sagen, angesichts dieser Tatsache muss ich einfach nüchtern sachlich sagen, jawohl, es ist Advent. Es ist Advent. Da bringt er mit den vier Lichterle. So ist ein ganz anderer Advent. Es ist die Erwartung, dass er kommt. Und es ist die Erwartung für den Ungläubigen, dass er zum Gericht kommt. Wie schrecklich. Ist wirklich schrecklich. Es ist die Erwartung für mich, Gläubiger, dass er mich verwandelt im Bruchteil einer Sekunde, dass ich verwandelt werde, entrückt werde zu ihm und bei ihm sein werde, alle Zeit ihre Herrlichkeit, die unbeschreiblich ist. Jetzt können wir sagen, und was soll ich jetzt tun? Ich schreibe auf ganz viele Karten, wenn mir nichts einfällt, sage ich ganz ehrlich. Wenn mir nichts einfällt, schreibe ich das drauf. Wenn ihr von mir eine Karte habt und es steht drauf, heißt aber nicht, dass mir nichts eingefallen ist. Manchmal meine ich es auch so. Psalm 25, 3. Ich finde das so genial. Da steht, gar keiner wird zu Schanden, der auf dich hart. Wisst ihr, ich entgehe dieser ganzen Sache, indem ich einfach zu meinem Jesus fliehe. Ich entgehe, wenn ich auf ihn harre. Ich werde vollkommen gerettet. Ich werde von allen Verführungen gerettet, von allen Nöten, von allen Sünden, von allen Anfechtungen. Ich komme in diesem Leben durch ihn. Wisst ihr, der Teufel hat immer nur ein Programm. Wisst ihr, wie das heißt? Nicht Jesus. Ist immer im Teufel sein Programm. Und alles, was der Heilige Geist tut, Johannes 16, 14, er verherrlicht ihn. Das Programm Gottes heißt immer, Jesus allein, wie vom Berg der Verklärung. Wisst ihr, jetzt darf man bloß eins machen, wenn wir jetzt wahre Advent feiern. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen Zeit, hoffe ich. Trotz aller Familienfeste und Zusammenkünfte. Ihr könnt ja zu den Verwandten auch mal sagen, naja, meine Weihnacht ist schon vorbei. Wie? Es ist jetzt erst der 24. Das meine ich schon lang vorbei. Wann? Wisst ihr, wenn ich Weihnachten gefeiert habe? Am 30.05.1974. In einem Waschraum einer Bank. Da habe ich mir in die Wand gehängt, da habe ich bekehrt. Hab die Erlösung Jesu Christi als Gnadegeschenk empfangen. Da war Weihnachten. Also meine Weihnacht ist schon lang vorbei. Aber ich bin im Advent. Wie geht es? Weihnacht ist doch Advent. Nein, nein, nein. Der neue Advent, das ist, dass er nochmals kommt. Jetzt warte ich, dass er kommt, um mich in den Himmel zu holen, in meine Wohnung, mich verwandelt. Und da könnt ihr ja die Leute fragen, wartet ihr auch? Weil wenn ihr die Hoffnung nicht habt, dann lest ihnen Offenbarung 14 vor. Er wird kommen als Lamm oder als Löwe. Advent heißt Lamm oder Löwe. Für mich kommt er als Lamm. Ich hoffe für jeden hier drinnen bei uns. Ich könnte es nicht ertragen. Ich habe mich bekehrt, weil ich wusste, ich habe es gewusst. Wenn ich mich nicht bekehre, nicht die Erlösung annehme, dann kommt er als Löwe, das habe ich gewusst. Ich kenne einen von den wenigen, die sich wirklich aus Angst vor der Hölle bekehrt haben. Da kommen die Überfrommen und sagen, wer sich aus Angst vor der Hölle bekehrt, der wird aus Angst da wieder abfallen. Das stimmt nicht. Jesus allein. Wisst ihr, und jetzt Advent heißt, wir warten sein. Wir warten einfach, dass er kommt. Wohl dir, wenn du warten kannst und sagen kannst, ich warte auf das Lamm. Wenn du sagen musst, ich warte noch auf den Löwe, dann wird es Zeit, dass du es änderst. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel, was du getan hast, dass du diese herrliche Lichtswelt verlassen hast, wo du beim Vater warst, in der gleichen Gestalt, nämlich Geist, dass du durch den Vater, durch seinen Auftrag, die ganze Ewigkeit, die ganze Zeit, überhaupt alles geschaffen hast, dass du die Himmel geschaffen hast, dass du die Erde geschaffen hast, dass du uns geschaffen hast, dass du nicht nur der Erlöser, sondern dass du vor allem der Retter bist, dass du gekommen bist, der Fluch der Sünde ausgelöscht hast am Kreuz von Golgatha, indem du den Fluch trugst, dass du gekommen bist, und letztendlich mit deinem kostbaren und teuren Blut diese ewige Erlösung geschaffen hast, die heute durch das Besprengen deines Blutes auf dem Sühnedeckel im Himmel voll wirksam ist. Und dass du uns gegeben hast durch den Heiligen Geist, dass wir wieder geboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und dass wir jetzt auch in aller Ruhe warten können, was kommt, weil wir wissen, letztendlich wird es die Stunde geben, wo du kommst, um uns zu verwandeln, zu dir zu nehmen in den Himmel und dass wir bei dir sind alle Zeit. Und dass wir alles haben, um alles auszuhalten bis zu dieser Stunde. Du hast alles getan. Wir beten dich dafür an und danke dir für dieses große, vollkommene Opfer. Aber du bist der Künder und der Kenner der Herzen. Ich habe einfach die Bitte, dass du durch unsere Reihe gehst. Dass du in meinem Herzen anfängst und uns in deinem Lichte wirklich alles erkennen lässt, was hier noch ein Hindernis sein kann, dass wir wirklich auf das Lamm mit großer Freude und mit großer Zuversicht warten können. Gib uns einfach Gnade, dass keiner ungerettet heimgeht, dass keiner mit einem Leben, das nicht in Ordnung ist mit dir, diese Räume verlässt. Gib einfach Gnade und dafür danke ich dir. Du bist der mitleidige Hohepriester, du wirst es tun. Amen.